Donaukanal, der Podcast von, mit und manchmal über Lukas Pellmann. Ja, da sitzen sie am Tel Aviv Beach am Donaukanal und trinken einen White Russian, unsere süßen kleinen Entlein. Herzlich willkommen zur 6. Episode des Donaukanals an diesem Brückentag. Das kann man dazu sagen heute, oder Fenstertag oder Zwickeltag. Oder wenn ihr gestern keinen Feiertag hattet, wenn also bei euch Fronleichnam nicht groß gefeiert wird, so wie hier in Österreich es nicht getan wird, dann ist es einfach ein ganz normaler, stinknormaler Freitag. Ein Tag auf jeden Fall, an dem ich recht intensiv an meinem neuen Krimi geschrieben habe, der, weil mich dazu eine Frage erreicht hat, der kein Rosen- und Ritterkrimi wird, sondern was anderes Neues. Generell, so dank der ganzen Feiertage in den vergangenen Wochen, ging da tatsächlich einiges weiter beim Schreiben. Und auch in der Vorwoche hätte bezüglich Krimi eigentlich an einem Nachmittag ziemlich viel weitergehen sollen oder können. Doch dazu kam es irgendwie nicht, und das lag an einem älteren Ehepaar. Wer mir auf Instagram folgt, der hat jetzt vielleicht schon eine Ahnung, worum es da geht. Denn im neuen Krimi, da gibt's mehrere Szenen, die in einem Innenstadt-Kaffeehaus spielen, nämlich dem wunderbaren Café Bräunerhof, das einige vielleicht von euch kennen als Lieblingscaffeehaus von Thomas Bernhard. Und um solche Szenen möglichst authentisch irgendwie umzusetzen und in den Krimi hineinzubekommen, macht's natürlich Sinn, sich selbst in besagtes Kaffeehaus zu setzen und dort ein bisschen zu verweilen, sich die Leute und das Treiben ein bisschen anzuschauen und dann gemütlich den Computer aufzuklappen und loszulegen und zu schreiben. Das funktioniert manchmal ganz gut, manchmal funktioniert es überhaupt gar nicht und man verbringt stattdessen einen ganzen Nachmittag an einem solchen Ort, ohne auch nur einen einzigen sinnvollen Satz oder überhaupt einen Satz geschrieben zu haben. Auch das kommt vor. Am Donnerstag der Vorwoche jedenfalls kam ich noch nicht einmal dazu, denn das Café Bräunerhof befindet sich offensichtlich noch in Corona-Pause. Und abgesehen davon, dass ich hoffe, dass es sich dabei wirklich nur um eine Pause handelt und dass das Kaffeehaus nicht ganz zugesperrt wird, stand ich natürlich da an dem Donnerstag vor dem Problem, dass ich jetzt nicht in jenem Kaffeehaus sitzen und schreiben konnte, das ich eigentlich für meinen Krimi vorgeplant bzw. eingeplant hatte. Ja, großer Pellmann, was nun, habe ich mich gefragt, und ich habe mich kurzerhand dafür entschieden, die Location zu wechseln, sowohl an diesem Nachmittag als auch in meinem Text. Das ging in dem Fall, weil das Alternativ-Kaffeehaus, das mir dann eingefallen ist, nicht sehr weit weg vom Bräunerhof liegt und dieses sowohl vom Interieur als auch vom Stil her dem Bräunerhof nicht ganz unähnlich ist. Und so fand ich mich kurz darauf im Café Tirolerhof wieder. Das liegt zwischen Neuem Markt und Albertina. Und das sind so 5 bis 6 Minuten zu Fuß, die man da wahrscheinlich geht. Und wichtig war, dass dieses Kaffeehaus möglichst in der Nähe der Hofburg liegt. Und da habe ich das Café Tirolerhof jetzt einfach mal noch so am äußeren Ende der Distanz einfach mal so eingebaut. Auf jeden Fall, auch das Café Tirolerhof fällt eben in die Kategorie von einem richtig schönen, traditionellen Wiener Kaffeehaus, in dem es normalerweise echt schwer ist, einen der begehrten Fensterplätze zu ergattern. Letzte Woche war das jedoch überhaupt kein Problem. Man hatte nämlich die freie Platzwahl, weil vielleicht maximal 3 oder 4 weitere Tische besetzt waren. Und wie das so ist, wenn man in einem großen Gastraum sitzt, mit hohen Decken und es sind wenig Leute da. Und die übliche Geräuschkulisse fehlt, dieses Murmeln, wo ganz viele Leute so ein bisschen dumpf durcheinander reden und auch sonst irgendwie fast überhaupt keine Geräusche da waren, dann sorgt die Akustik in einem solchen Raum dafür, dass man mitunter Gesprächsinhalte mitbekommt, die man sonst nicht mitbekommt und die man vielleicht auch gar nicht mitbekommen will, wenn man ehrlich ist. Auf jeden Fall saß ich dann da so mit meinem Computer, habe mir beim überaus freundlichen Kellner eine Melange bestellt und war gerade dabei, zum ersten Mal mit meiner Gabel in den wunderbaren Topfenstrudel zu pieksen, als ein älteres Paar, wahrscheinlich so an die 80 herum, sich über den Stuhlgang des Herrn zu unterhalten begann. Also klar, wer kennt das nicht, wenn es mal irgendwie so ein bisschen zwickt im Bauch, dann teilt man diese Info vielleicht kurz mit seinem Lebensabschnittspartner oder seinem Gegenüber, damit dieser vielleicht eine Erklärung für das unentspannte Gesicht des Gegenübers hat. Aber nicht so dieses Pärchen, die haben sich nämlich in einer das gesamte Kaffeehaus unterhaltenen Lautstärke in aller Ausführlichkeit und leider auch Detailverliebtheit zum Beispiel darüber unterhalten, dass er in der Früh zwar auf der Toilette war, dass da aber nur Flüssiges rauskam. Und dann folgten Tipps von ihr, dass er halt gescheit was essen sollte, weil sonst kann das ja natürlich nichts werden mit dem festen Stuhlgang. Und er könne ja im Kaffeehaus auf der Toilette gehen und so weiter und so fort. Und ihr kennt das vielleicht, wenn so liebgemeinte Ratschläge von einer euch wohlgesonnenen Person kommen, die werden dann vielleicht doch irgendwann zu aufdringlich oder zu nervig und dann reagiert man vielleicht ein bisschen unwirsch, was in diesem konkreten Fall dazu führte, dass er ihr natürlich dann irgendwann dagegen redete und sich das Ganze noch viel mehr aufschaukelte und die beiden noch viel lauter miteinander redeten. Und dann wurde natürlich genau beobachtet und kommentiert, ob ein anderer Gast vielleicht gerade auf dem Weg zur Toilette war und was das für den Herrn bedeuten könnte. Und sie unterhielten sich über die Gefahr, dass, wenn man jetzt im Café auf der Toilette hockt, ein anderer Gast dann auf die Toilette gehen könnte und an der Tür rütteln könnte und was man denn dann machen könnte. Strange Frage eigentlich, aber das war tatsächlich auch Thema. Ich hoffe, die sperren im Normalfall die Toiletten auch ab. Es wurde über Hilfsmittelchen philosophiert, die den Stuhlgang vielleicht fördern könnten. Doch der Herr hatte weder Lust auf Fernet Branca noch auf das angebotene Rizinusöl. Und so verging irgendwie eine Dreiviertelstunde, bis er sich dann doch endlich breitschlagen ließ und auf die Toilette marschierte. Ich habe mir gedacht, kluger Pellmann, der ich bin, zumindest ab und zu, die Gesprächspause schnell dafür zu nutzen, meinen Topfenstrudel in Windeseile zu verspeisen. Und zum Glück habe ich das gemacht, weil nämlich als der Mann dann nach vielleicht so 10 Minuten wieder zurückkam, wurde das WC-Gespräch tatsächlich nahtlos fortgesetzt. Und jetzt ging es natürlich für sie darum zu erforschen, wie es denn so auf der Toilette lief, was er da so erlebt hat und was sich da so getan hat. Und er antwortete tatsächlich auch ziemlich detailreich. Und ich war wirklich sehr froh, dass ich den Topfenstrudel zu diesem Zeitpunkt schon in meinem Magen hatte und dass er da auch verblieb. Jedenfalls das Ende vom Lied war dann, dass die beiden sich wirklich fast die gesamte Dauer meines Kaffeehausaufenthalts über seinen Stuhlgang unterhalten haben und dass ich da einfach nicht weghören konnte. Das war wirklich tragisch. Das ist wie, wenn im Fernsehen irgendwas wirklich Grausliges läuft, das man eigentlich gar nicht sehen will, aber man schafft es trotzdem irgendwie nicht, da wegzuschalten. Und in diesem Fall kam dazu, dass die beiden halt so mit ihrer typischen lieben Wiener Art, also lieb und manchmal auch sehr grantig und manchmal sehr strange, aber das alles macht die typische Wiener Art ja aus, sich über dieses Thema unterhalten haben und einfach so herzig dabei waren. Und diese Ruhe und Entspannung zu haben, sich einfach mal knappe 2 Stunden meines Lebens oder ihres Lebens über den Stuhlgang zu unterhalten, Ich meine, was muss das für ein entspanntes Leben sein? Da kann es wahrscheinlich nicht wahnsinnig viele andere Dramen oder sonstige Dinge geben, die einem Sorgen machen. Wenn man gemütlich im Kaffeehaus sitzen kann, einen Einspänner nach dem nächsten trinkt, zwischendurch mal einen Strudel vielleicht isst, in die Zeitung schaut und sich einfach schön gemütlich die ganze Zeit übers Häusel unterhält. Und ja, wenn mein Leben in 40 Jahren so ausschaut, dann habe ich wahrscheinlich nichts dagegen. Allerdings würde ich dabei wohl hoffen, dass nicht am Nebentisch ein Autor sitzt, der vielleicht den ganzen Dialog mitschreibt, weil er denkt, dass er ihn vielleicht irgendwann mal für einen Text gebrauchen kann. Wie ihr seht, können auf jeden Fall auch so, auf diese Art und Weise, Texte entstehen, denn das echte Leben schreibt mitunter immer noch die besten Geschichten. Wenn ihr also in den nächsten Jahren mal etwas von mir lesen solltet, wo sich ein Pärchen im Kaffeehaus über Toiletten und Geschäfte, die man dort oder woanders machen kann, unterhält, dann wisst ihr, woher ich die Inspiration dazu hatte. Auf jeden Fall bin ich am Ende des Nachmittages aus dem Kaffeehaus rausmarschiert, hatte einen schönen Nachmittag, aber habe tatsächlich keine einzige Zeile für meinen Krimi geschrieben. Ja, nicht um ein Kaffeehaus, sondern um eine Tankstelle ging es in der Gewinnspielfrage aus der vergangenen Episode. Denn dort arbeitet natürlich Moritz Ritter undercover neben seiner Tätigkeit als Spieler von RB Wien. Gewonnen hat der fleißige Zuhörer Martin und ich bin schon sehr gespannt, was ich für ihn zeichnen darf. Und natürlich habt ihr auch in dieser Woche die Gelegenheit, ein von mir angefertigtes Kugelschreibergemälde zu gewinnen. Und dazu gibt es natürlich wieder eine Gewinnfrage und diese lautet dieses Mal: Wo wohnt Janica Horvath, die Schwester des Mordopfers? A. In einem Studierendenwohnheim in der Ausstellungsstraße oder B. In einem Dachgeschoss-Appartement im 19. Bezirk oder C. In einem Gemeindebau in der Engertstraße. Schickt eure Antwort einfach bis zum, ich glaube, das ist der 18. Juni, der Donnerstag, bis zum 18. Juni 2020 per Direct Message via Instagram oder Facebook oder als E-Mail an donaukanal@lukaspellmann.at. Ihr kennt das ja mittlerweile schon. Nicht um eines meiner mittlerweile berühmten Kugelschreibergemälde, sondern um ein anderes Gemälde ging es auch im letzten Teil von Hängende Spitze, denn Chefinspektorin Vera Rosen ist draufgekommen, dass Janica Horvath ein Bild von ihrem verstorbenen Bruder Ivica geschenkt bekommen hat. Das ist ein Gemälde, das die Sluminer Wasserfälle zeigt und weder sie noch Janica können sich erklären, warum er ihr das geschenkt hat, also Janica geschenkt hat. Vera nahm dann das Gemälde in der Folge an sich, um es von der Kriminaltechnik untersuchen zu lassen. Und dann stellte sich heraus, dass der RB Wien-Spieler und gleichzeitig Konkurrent von Ivica Horvath im Sturm von RB Wien auf dessen Freundin Trixi, also quasi die Witwe, zu stehen scheint. Und das könnte nicht nur ein Mordmotiv sein, sondern wahrscheinlich oder vielleicht, man weiß es nicht genau, auch der Grund dafür, warum er Moritz Ritter auf und neben dem Platz das Leben schwer macht. Und schließlich wird Grün-Weiß-Wien-Trainer Beppi Schedewi tatsächlich aus der U-Haft entlassen, weil ja der Grün-Weiß-Wien-Edelfan Edi Bauer ein Geständnis abgelegt hat, wobei dessen Wahrheitsgehalt von Vera ziemlich angezweifelt wird. So, genug geredet. Jetzt wird gelesen. Mein Name ist Lukas Pellmann und die Geschichte, die geht so. Mittwoch, 25. Mai, Tag 13. Das Haus von Trixi Schedewis leiblichen Eltern lag so weit draußen, dass Vera zu Fuß wohl 2 Stunden gebraucht hätte. Also hatte sie Luca ausnahmsweise schon in der Früh von ihrer Nichte Sandra abholen lassen und den Dienstwagen genommen. Vor der Reisbrücke bog sie rechts ab und fuhr den Handelskai entlang. Die zweispurige Straße, deren Asphalt von dem hier pausenlos verkehrenden Schwerverkehr mit Spurrillen und Schlaglöchern gezeichnet war, war wie jeden Morgen stark befahren. Von grüner Welle konnte keine Rede sein. Erst als sie die beiden Auffahrten zur Südosttangente hinter sich gebracht hatte, wurde es mit dem Verkehr etwas besser. Handelskäfe 430b. Das Haus mit dieser Adresse lag in unmittelbarer Nähe der S-Bahn-Haltestelle Praterkee. Dies war die letzte Station, bevor Nah- und Fernverkehr die Donau in Richtung 22. Bezirk überquerten. Früher hatte die Station Stadtlauerbrücke Lusthaus geheißen und war zugleich Endstation der Straßenbahnlinie 21 gewesen. Noch immer erinnerte die Schleife, die der ihr nachfolgende Bus in regelmäßigen Intervallen hier zog, an die Funktion als Endstation der Straßenbahn. Vera parkte den dunklen Audi, dem die oftmaligen Besuche in der Waschstraße sichtlich gut getan hatten, direkt vor dem Haus von Trixi Schedewis Eltern. Beim Aussteigen musste sie aufpassen, dass ihr kein vorbeibrausender LKW, der auf dem Weg von der Südosttangente zum nahen Freudenauer Hafen war, die Autotür wegriss. Das Haus war in einem bemitleidenswerten Zustand. An mehreren Stellen bröckelte der Putz herab. Verwitterte Backsteine warteten darauf, neu verkleidet zu werden. Im Augarten hatte Vera einige Wochen zuvor eine junge blonde Frau getroffen, die ebenfalls einen Golden Retriever spazieren geführt hatte. Diese hatte ein Baumwollsackerl mit dem Aufdruck Prater, Augarten, Donaukanal und Karmelitermarkt in der Hand getragen. Das sollte wohl für die hippen Orte der Leopoldstadt stehen. Hier draußen war die Leopoldstadt dagegen mehr Ostblock als Hipsterland. Mangels Türglocke klopfte Vera an. Doch es tat sich nichts. Nicht einmal der Putz fand es wert, ein Stück weiter abzubröckeln. Stattdessen brauste ein weiterer Sattelzug hinter Vera in Richtung Hafen. Die Chefinspektorin ging wieder zurück zur Straße und weiter entlang mehrerer wild wuchernder Büsche zur Rückseite des Gebäudes, wo sich ein Kiesparkplatz bis zu einem niedrigen Bahndamm mit darauf verlaufendem Gleis erstreckte. Das Gebäude machte auch von hier hinten keinen sehr gepflegten Eindruck. Etwas störte Vera, aber sie kam nicht darauf, was es war. Ihre über Jahrzehnte geschulte Polizistenintuition teilte ihr mit, dass hier im hintersten Eck der Leopoldstadt etwas nicht passte. Aber was? Vera umrundete das Haus und kam schließlich wieder an der Vorderseite an. Die Fenster waren intakt, auch ansonsten wies das Gebäude keine Spuren eines gewaltsamen Einbruchs auf. Vera klopfte nochmals an, sie rüttelte ein wenig an der Tür, doch diese rührte sich nicht. Hätte die Chefinspektorin Moritz an ihrer Seite gehabt, wäre es dank seiner Schlossknackerkünste ein leichtes gewesen, sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen, ohne dass bleibende Spuren hinterlassen worden wären. Veras Einbruchskünste glichen dagegen einem Elefanten im Gmundner Porzellanladen. Direkt neben dem verfallenen Haus befand sich eines jener austauschbaren Gasthäuser, in dem Lkw-Fahrer an allen Straßenrändern dieser Welt ihre kulinarischen Gelüste stillten. Der Trucker-Treff. Vera beschloss, dort nachzufragen. Vielleicht konnte ihr ja jemand weiterhelfen. Die Konsuls? Die leben sehr zurückgezogen, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, sagte die Frau mit Schürze und strubbeliger, rot gefärbter Kurzhaarfrisur. Die Dame räumte gerade einen Tisch des an der Straßenseite gelegenen Gastgartens ab. Ein vorbeifahrender LKW brachte einen Unterteller am Nachbartisch zum Tanzen. Wann sie das Ehepaar das letzte Mal gesehen hatte, daran konnte sich die Dame, die sich als Frau Johanna vorstellte, nicht mehr erinnern. Aber die Tochter, Trixi, die sei regelmäßig da, erledige die Einkäufe und helfe auch sonst im Haus. Dabei war das ja so eine traurige Geschichte, sagte Frau Johanna, weil wissen Sie, die Trixi, die wurde als kleines Mädel zur Adoption freigegeben. Und es ist noch gar nicht so lang her, dass sie ihre richtigen Eltern wiedergefunden hat. Das war eine Wiedersehensfreude, so schön, geriet die Dame geradezu ins Schwärmen. »Wann war denn die Trixi das letzte Mal da? Können Sie sich daran noch erinnern?« fragte Vera in die Glückseligkeit hinein. »Vorgestern muss das gewesen sein«, sagte Frau Johanna. »Und war auch mal ein Mann dabei? Also bei der Trixi?« »Immer wieder mal, ja.« War es vielleicht dieser hier? Fragte Vera und zeigte der Frau ein Foto des verstorbenen Ivica Horvat. Ja, genau, der war ab und zu mit dabei, sagte Frau Johanna und pickte mit dem Finger wiederholt auf das Gesicht auf dem Bild. Und war in letzter Zeit auch mal ein anderer Mann da? Einer mit wenig Haaren am Kopf, bundesdeutscher Akzent? Na, also zumindest ich habe keinen Piefke da gesehen. Wieso fragen Sie eigentlich all diese Dinge? Sind Sie von der Presse? Schreiben Sie für so ein Schmierblattel, wo ja eh immer nur Lügen drinstehen? Nein, keine Sorge, sagte Vera. Ich bin vom Landeskriminalamt und hätte nur einige Fragen an das Ehepaar Konsel gehabt. Sie scheinen nicht daheim zu sein, aber ich komme dann einfach ein anderes Mal wieder. Komisch, sagte Frau Johanna. Die gehen doch sonst so selten aus dem Haus. Soll ich für Sie ein bisschen drauf achten? Und dann kann ich Sie ja anrufen und Ihnen Bescheid geben. Wirklich darauf achten müssen Sie nicht, bedankte sich Vera. Aber falls Ihnen mal etwas auffällt, gebe ich Ihnen meine Karte. Vera kramte aus der Seitentasche ihrer Jeansjacke eine verbeulte Visitenkarte heraus und überreichte sie der Bedienung des Trucker-Treffs. Frau Johanna empfand das Vertrauen Veras in ihre detektivische Unterstützung offenbar als hohe Auszeichnung. Sie strahlte wie ein Honigkuchenpferd. Danke für Ihre Mithilfe, sagte Vera und verabschiedete sich. Die Chefinspektorin öffnete in einem günstigen Moment die Fahrertür ihres Dienstwagens. Eine Autowäsche, dachte sie sich. Der Wagen hat dringend eine Autowäsche nötig. Wie starb Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orléans, im Jahr 1431? Der rote Balken, der in der App Quizduell die ablaufende Zeit signalisierte, wurde immer kürzer. Moritz tippte mit dem Finger auf das grau hinterlegte Feld mit den Worten »Am Galgen« und schon verwandelte sich der Hintergrund in ein sattes Rot. »Verdammt«, sagte Moritz und ärgerte sich. Das Duell endete mit einem Unentschieden, 12-12. Hätte er die Frage mit der französischen Nationalheldin korrekt beantwortet, hätte er gegen seine Konkurrentin gewonnen. Schon aus einiger Entfernung erkannte er kurz darauf den Dienstwagen des LKA, in dem er Vera vermutete. Rauschebar Tepser und Hipster Franz würden ihn hoffentlich nicht mehr so schnell belästigen. Erst vor einigen Tagen hatten sie sich vom Undercover-Tankwart von hinten bis vorne bedienen lassen. Das wie immer äußerst frühzeitige Blinken des Autos signalisierte Moritz, dass es sich tatsächlich um Vera handeln musste. Niemand setzte beim Autofahren so frühzeitig den Blinker wie Chefinspektorin Vera Rosen. Wie das Bodenpersonal am Flughafen ein soeben gelandetes Flugzeug, wies Moritz seine Chefin nun in die Waschstraße ein. Diese kannte aufgrund der häufigen Besuche in den vergangenen Tagen die Tankstelle zwar schon fast genauso gut wie Moritz, doch den Spaß wollte er sich nicht nehmen lassen. Und da er an diesem Morgen ohnehin alleine Dienst tat, konnte er dabei auch nicht beobachtet werden. Nachdem er nicht wusste, wann Bertel von seiner Erledigungstour zurückkommen würde, spulten sie zur Sicherheit trotzdem das komplette Waschstraßenprogramm für den Dienstwagen ab. »Hat die Trixie dir gegenüber mal ihre Eltern erwähnt?« Also ihre richtigen Eltern, die Konsels, draußen bei der Stadtlauer Brücke? Ja, die sind mir ein Begriff, sagte Moritz. Wieso fragst du denn? Statt zu antworten, zückte Vera ein Taschentuch aus ihrer Handtasche, befeuchtete es mit ihrer Zunge und begann an Moritz gelbgrünem Overall herumzuputzen. Wie du wieder ausschaust. Wenn du hier im Service tätig bist, musst du doch ein bisschen auf dich achten. Allein schon wegen des Trinkgeldes. Lass das, sagte Moritz und wehrte Veras Hand ab. »Du bist dir schon bewusst, dass das hier nicht mein richtiger Job ist, oder? Du erinnerst dich? Ich sitze sonst bei dir im Büro in der Backstube herum, der Typ, der dir immer kluge Ratschläge gibt.« »Trotzdem«, sagte Vera, »muss doch glaubwürdig aussehen.« »Ist ein Tankwart mit blitzblankem Overall glaubwürdig?« »Ich glaube nicht«, sagte Moritz. »Außerdem wolltest du doch eigentlich etwas über die Konsels erzählen.« Vera gab sich geschlagen und warf das Taschentuch in einen neben einer Zapfsäule montierten Mistkübel. »Ich war gerade dort draußen, aber es hat niemand aufgemacht. Die Wirtin im Trucker-Treff nebenan hat gemeint, dass sie das Ehepaar schon länger nicht mehr gesehen hat. Vielleicht kannst du die Trixie ja mal zwischendurch ausfragen, ohne dass sie misstrauisch wird.« »Ja klar, du weißt doch, ich bin der Mann, dem die Frauen vertrauen.« »Du bist wohl eher der Tankwart mit dem dreckigen Overall.« Und du bist nicht meine Mutter. Vergiss das nicht. Keine Sorge. Ich bin mit Luca bestens versorgt, erwiderte Vera schlagfertig. Um sich dann bei der Fahrt in die nahegelegene Dienststelle des LKA bei der Vorstellung zu erwischen, wie es wohl wäre, wenn Moritz tatsächlich ihr Sohn wäre. Gleich neben der Tankstelle führte die Offenbachgasse vom Handelskai zur Engertstraße. Moritz folgte dieser einige Meter, bis sich auf der linken Seite der Kurt-Heller-Hof in den Himmel erhob. Der in den 1980ern errichtete Gemeindebau war nach dem ehemaligen Präsidenten des österreichischen Olympischen Komitees benannt worden. In seiner 17-jährigen Amtszeit hatte Österreich bei 8 Olympischen Spielen bescheidene 11 Goldmedaillen geholt. Es war nicht sehr wahrscheinlich, dass Trixi Schedewi von dieser mageren Ausbeute gewusst hatte, als sie auf einem gemütlichen Ohrensessel im Café Little Britain saß, das sich im Erdgeschoss des Gemeindebaus befand. Auszuschließen war es aber nicht. Das Café wirkte in dieser Umgebung wie ein gerade auf der Erde gelandeter Alien. Direkt nebenan befand sich Espresso Bobby, ein Ladengeschäft weiter frisierte laut Schild Tamara die Häupter der Bewohnerinnen und Bewohner der näheren Umgebung. Das Café Little Britain dagegen wirkte wie aus einem Rosamund Pilcher Roman direkt ins Herz der Leopoldstädter Vorstadt gebeamt. »Ist ein echter Geheimtipp«, sagte Trixi und gab Moritz einen Begrüßungsbussi. Dieser kannte das Café natürlich längst, lag die Dienststelle des LKA doch keine 5 Minuten zu Fuß von hier entfernt. Aus diesem Grund war er auch nicht gerade glücklich gewesen, als Trixi ausgerechnet dieses Café als Treffpunkt für die Mittagspause vorgeschlagen hatte. Aber er vertraute darauf, dass etwaige hier auftauchende Kollegen halbwegs professionell mit der Situation umgehen würden. Immerhin war allgemein bekannt, dass er auf Undercover-Einsatz war. In dieser Hinsicht wäre also nichts zu befürchten, es sei denn, Rauschebart Tepser oder Hipster Franz kämen zur Tür hereingeschneit. »Ja, offensichtlich. Hätte ich hier nicht vermutet«, log Moritz und setzte sich. »Fühlst du dich für morgen halbwegs fit?«, fragte der Kommissar, nachdem der erste Smalltalk erledigt war. »Nicht wirklich«, »aber da muss ich wohl durch«, sagte Trixi und fuhr sich mit der Hand durch die blondierten Haare. Sie blickte nach draußen und Moritz stellte sich vor, dass sie sich in diesem Moment die für den nächsten Tag angesetzte Beerdigung ihres ehemaligen Lebensgefährten Ivica Horvath ausmalte. »Ist schon mal jemand aus deiner näheren Umgebung gestorben?«, fragte Moritz, um auf diesem Umweg vielleicht mehr über die Eltern zu erfahren. »Nein, nicht wirklich«, erklärte Trixi. »Das macht das Ganze ja so unbegreiflich. Ich habe in meinem Leben noch nicht mal eine Katze oder einen Hamster beerdigen müssen. Hast du denn jemanden, der dich morgen begleitet? Deine Eltern zum Beispiel?« »Ja, der Peppi und die Elfi sind natürlich morgen dabei.« »Ich meinte eigentlich deine richtigen Eltern«, machte Moritz deutlich, auf wen er hinaus wollte. Die Kellnerin unterbrach die beiden, um ihre Bestellung aufzunehmen. Moritz orderte eine heiße Schokolade mit Schlagobers und Banana Bread. Trixi bestellte einen Tee und ein Stück des in der Vitrine auf sie wartenden Cheesecakes. »Nein, ich glaube nicht, dass Timo und Michi mitkommen. Sie sind schon recht gebrechlich und nicht mehr so gut zu Fuß. Und der Hernalser Friedhof ist ziemlich hügelig.« »Ach so, verstehe«, sagte Moritz. »Du bist wohl jetzt in der schwierigen Zeit froh, dass der Peppi wieder aus dem Gefängnis entlassen wurde, oder?« »Seit der Ivica zur RB gewechselt ist, habe ich mit den beiden eigentlich nicht mehr so viel zu tun gehabt. Sie waren damit ja nicht einverstanden.« »Aber du glaubst doch auch nicht, dass ein ehemals so erfolgreicher Fußballtrainer wie der Peppi Schedewi etwas mit dem Mord am Ivica zu tun gehabt hat?« »Glauben kannst in der Kirche. In der Welt habe ich schon so viel erlebt, da würde ich für niemanden die Hand ins Feuer legen.« »Auch nicht für deine Adoptiveltern?« »Für niemanden«, bekräftigte Trixi ihre Aussage. Die Kellnerin servierte den beiden ihre Getränke. »Du fragst ganz schön viel über den Ivica. Warum interessiert dich das so?« »Na hör mal, das ist doch das Thema Nummer 1 hier. Im Verein reden sie alle darüber. In den Zeitungen liest du immer wieder davon. Da wird man halt neugierig«, wehrte Moritz die Frage souverän ab. »Schade. Ich dachte schon, du wärst an mir interessiert«, sagte Trixi und versuchte dabei, ein enttäuschtes Gesicht zu imitieren. »Das eine schließt das andere nicht aus«, sagte Moritz und verbrannte sich die Zunge an der viel zu heißen Schokolade. Haben wir schon etwas von den Internetanbietern gehört? Wegen der User im Forum von Grün-Weiß Wien, fragte Vera ihren Assistenten Jakob Tepser. Sie stand in der Tür zu seinem Büro. Durch das Fenster sah sie das asiatische Lokal auf der anderen Seite des an die Dienststelle des LKA angrenzenden Teichs. Es war nicht sonderlich viel los an diesem frühen Nachmittag, obwohl das Wetter eigentlich zum Verweilen im Freien einlud. »Dir ist Fahrt, oder?« fragte Tepser zurück, nachdem er seine Augen vom Bildschirm gelöst hatte. »Was? Nein, wie kommst du darauf?« stammelte Vera. »Weil du jetzt schon zum dritten Mal deswegen zu mir kommst. Du hast doch die Zelinker während der Teestunde am Montag gehört, die macht Druck«, verteidigte Vera ihre immer wiederkehrende Neugierde. »Und deshalb kommst du alle 90 Minuten zu mir ins Büro? Könntest doch auch anrufen«, sagte Tepser. Nun betrat Vera sein Büro und setzte sich ihm gegenüber an den Schreibtisch. Dort, wo sonst Hipster Franz saß, der offensichtlich gerade irgendwo im Gebäude herumschwirrte. Oder wieder mal seinen stets akkurat geschnittenen Bart im Barbershop seines Vertrauens im hippen 7. Bezirk nachschneiden ließ. Ein Vorhaben, das auch Rauschebart Tepser gut getan hätte. »In meinem Büro ist es so ruhig, wenn Moritz nicht da ist. Das bin ich nicht mehr gewohnt«, sagte Vera und schickte einen Seufzer hinterher. »Aber du hast doch Luca.« »Normalerweise schon, aber weil ich heute Morgen bei den Eltern von Trixie Schedivi war, hat meine Nichte ihn schon in der Früh geholt.« »Oje, arme Vera«, sagte Tepser. »Mach dich nur über mich lustig. Wirst schon noch sehen, wenn der Franzl irgendwann mal auf Undercover-Einsatz ist, wird er dir auch abgehen. Und dann komm aber ja nicht zu uns rüber«, sagte sie und erhob dabei mahnend den Zeigefinger. »Ich würde drei Kreuze machen, wenn ich das Büro endlich mal für mich hätte«, sagte Tepser. »Da könntest lang warten, bis ich aus Langeweile zu euch rüberkommen würd.« »Jetzt hast noch leicht reden«, entgegnete Vera. »Aber wenn dir Fahrt ist, vorhin ist die Auswertung von Ivica Horvaths Handy gekommen. Mich wundert's, woher der die Zeit zum Fußballspielen genommen hat, so viel wie er telefoniert hat. Halb Wien stand in seinem Telefonbuch.« Tepser schob eine braune Flügelmappe hinüber zu Vera. »Auffällige Verbindungen am Abend seines Todes?« erkundigte sich Vera und öffnete die Mappe. »Nicht im Vergleich zu den Abenden davor oder danach«, antwortete Tepser. »Aber das letzte Telefonat am Tag seiner Ermordung dürfte für dich besonders interessant sein.« Vera blätterte die Auswertung bis zur letzten Seite durch und fuhr die Liste mit den Verbindungsnachweisen mit dem Finger bis zum Schluss ab. 7 Minuten. Die Nummer sagt mir nichts. Kennen wir den Inhaber?« »Wohl eher die Inhaberin«, sagte Tepser. Donnerstag, 26. Mai. Tag 14. Obwohl fast am anderen Ende der Stadt gelegen, war der Hernalser-Friedhof für Moritz kein unbekanntes Terrain. Der Friedhof war die letzte Ruhestätte überraschend vieler Größen des österreichischen Fußballs. Das hatte Moritz im Wien-Reiseführer für Fans von deutschen Bundesliga-Vereinen gelesen. Neben Erich Hof und dem deutschen Nationalspieler Lothar Ulsers lag hier unter anderem auch Ernst Happel begraben. An diesem sonnigen Donnerstag sollte in nicht allzu großer Entfernung von einem der erfolgreichsten Trainer Europas eine der größten Nachwuchshoffnungen Österreichs zu Grabe getragen werden. Den Weg zum Friedhof hätte Moritz bequemerweise auch mit Vera zurücklegen können. Doch die beiden Ermittler mussten darauf bedacht sein, nicht gemeinsam am Friedhof oder davor gesehen zu werden. Also fuhr Moritz mit der U2 und dem 43er vom Schottentor, während Vera einmal mehr den Dienstwagen in Anspruch nahm. Die Gästeschar gab ein seltsames Bild in der kleinen Aufbahrungshalle des Friedhofs ab. Angehörige und andere Weggefährten aus seiner Zeit bei Grün-Weiß Wien saßen auf der einen Seite der Kapelle. Von ihnen, durch den Gang getrennt, nahm die Mannschaft von RB Wien inklusive Anhang auf der anderen Seite Platz. Ebenso fein säuberlich getrennt waren die Trauerkränze der beiden rivalisierenden Vereine platziert worden. Nicht einmal die Schleifen durften sich berühren. In den Sitzreihen wurden weder Blicke ausgetauscht noch andere Höflichkeitsfloskeln zu Zwecken der Begrüßung. Es herrschte kalter Krieg an diesem Morgen und der Gang zwischen den beiden Seiten war eine unüberbrückbare Berliner Mauer. Der Undercover-Kommissar platzierte sich inmitten seiner Mitspieler, direkt neben Matthäus. Seeler, der ihn 2 Tage zuvor so rüde während des Trainings attackiert hatte, saß gemeinsam mit Augenthaler und einigen anderen Spielern eine Reihe vor ihm. In der ersten Reihe auf dieser Seite saßen RB Wien-Chef Richard Strohsack, Trixi Schedewi und Janica Horvath, die Schwester des Toten. Vera beobachtete das Geschehen aus der hintersten Reihe. Sie wunderte sich darüber, dass an einem katholischen Feiertag wie Fronleichnam überhaupt eine Begräbnis stattfand. Vor ihr saß Spielermanager Lukas Doyen. Die Frau an seiner Seite hätte auch als seine Tochter durchgehen können. Wäre es tatsächlich seine Tochter gewesen, hätte er ihr aber wohl untersagt, ein solch knappes schwarzes Minikleid zu tragen. Die Zentimeter der Absätze ihrer High Heels hätte sie zudem besser in die Länge des Kleides investiert. Vera kam sich in ihrer in die Jahre gekommenen blauen Jeansjacke dagegen geradezu passend angezogen vor. Als der Gedenkgottesdienst vorbei war, zog der gesamte Trauerzug aus der Kirche hinaus zur letzten Ruhestätte von Ivica Horvath. Der Chefinspektorin kam es dabei so vor, als ob es ein kurzes Gerangel darum gegeben hatte, ob Pepi Schedewi und die Grün-Weiß-Wien-Fraktion als erstes Janica und Trixi folgen durften oder ob sich jene von RB Wien direkt nach der Freundin des Toten in den Trauerzug einreihte. Doch Strohsack hatte sich schließlich gefinkelt in die Pole Position gebracht, indem er sich einfach bei Trixi im Arm eingehakt hatte. Als die Reden am Grab gehalten waren, rollten die Fans von Grün-Weiß Wien das Transparent mit dem Slogan »Eingesperrte immer bei uns« wieder ein. Während die Trauergesellschaft den abfallenden Weg in Richtung Ausgang in Angriff nahm, schwamm Vera gegen den Strom und marschierte in Richtung Grab. Als sie Moritz passierte, blickte sie ihm in die Augen, bemühte sich dabei aber um einen möglichst neutralen Gesichtsausdruck. Elfi Schedewi, die Mutter von Trixi und beinahe Schwiegermutter des ermordeten Ivica Horvath, hatte sich absentiert und stand einige Meter abseits auf einer kleinen Anhöhe. Von dort hatte sie einen großartigen Blick über Wien. »Hier würde ich mich auch beerdigen lassen«, sagte Vera zu ihr. Elfi Schedewi, die ihrer adoptierten Tochter überraschend ähnlich sah, erschrak für einen Moment, als sie Vera bemerkte. Sie hatte wohl damit gerechnet, in Ruhe innehalten zu können. Stattdessen wurde sie von der die Ermittlungen leitenden Polizistin angesprochen. Sie konnte sich ausrechnen, dass es sich nicht um eine Kontaktaufnahme der freundschaftlichen Art handelte. »Ja, die Aussicht ist wirklich grandios. Kein Vergleich zum Zentralfriedhof«, antwortete Schedewi. »Dafür liegen dort die berühmteren Leute«, sagte Vera. »Aber der Happel, der liegt nur hier. Tausende Menschen waren damals bei seiner Beerdigung im 92er Jahr dabei. Ich war mit dem Beppi auch da. Der Ivica hatte das Zeug dazu, auch einer von den ganz Großen zu werden. Ein zweiter Toni Polster. Und gesungen hat er auch besser. Hat er ihnen leicht etwas vorgesungen, als sie am Abend seines Todes 6 Minuten und 58 Sekunden mit ihm telefoniert haben?« Elfi Schedewi reagierte nicht und blickte stumm auf die vor ihr liegende Stadt hinab. »Bleiben Sie dabei, dass Sie nur wegen Ihrer Geldbörse vor Ort waren?« blieb Vera hartnäckig. »War es nicht eher so, dass Sie mit dem Ivica telefoniert und sich für ein Treffen auf dem Gelände von RB Wien verabredet haben?« »Ich habe den Ivica angerufen, weil ich ihn gebeten habe, in der Vereinsgaststätte nach dem Geldbörserl zu schauen.« »Und dafür haben Sie fast 7 Minuten gebraucht?« »Er ist in der Leitung geblieben, während er das Geldbörserl gesucht hat.« »Das hört sich ja reichlich unpraktisch an«, sagte Vera. »War aber so. Und jetzt würde ich mich gern um meinen Mann kümmern, wenn's recht ist«, sagte Elfi Schedewi, drehte sich um und ging in Richtung der abziehenden Trauergesellschaft. Ist recht«, rief ihr Vera hinterher. Wirklich ein toller Ausblick, dachte sie, und genoss noch einige Momente das Panorama. Für den Nachmittag war die Chefinspektorin mit Janica Horvath verabredet. Da Vera die Schwester des Mordopfers nicht unmittelbar nach dessen Beerdigung belästigen wollte, legte sie auf dem Weg in die Ausstellungsstraße einen kleinen Zwischenstopp ein. Von der U2-Station ging sie exakt 500 Schritte durch die Taborstraße und die Schmelzgasse, bis sie schließlich vor dem Brevis angekommen war, dem Lieblingslokal von Spielermanager Lukas Doyen. Im Gastgarten, wo 2 Tische besetzt waren, erschien es der Chefinspektorin zu warm zu sein. Und noch bevor sie das Lokal betreten konnte, öffnete ihr ein schmaler Mann mit einem ebensolchen Gesicht die Tür. Vera schätzte ihn auf Mitte 50. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte der Mann. Seinem Akzent zufolge war er kein gebürtiger Österreicher. »Ich wollte eigentlich nur einen Espresso trinken«, sagte Vera. »Kommen Sie ruhig«, antwortete der Mann und winkte die Polizistin mit einer einladenden Armbewegung zu sich. »Ein Pianist ist gerade zum Vorspielen da, und es kann nicht schaden, wenn zwei Personen in der Jury sitzen.« Vera betrat das Lokal. Der Schriftzug »Ars longa vita brevis« leuchtete auch an diesem Donnerstag in knalligem Rot von der Wand neben der Bar. Am Piano saß ein Mann. Er musste um einiges jünger gewesen sein als der Lokalbesitzer. Dafür hatte er ein paar Kilos mehr auf den Rippen. Auf seinem Kopf befanden sich ähnlich wenig Haare wie auf jenem des Chefs. Der Mann am Klavier winkte Vera zu, während sich der Lokalbesitzer an die Produktion von Veras Espresso machte. »Setzen Sie sich ruhig, ich bringe Ihnen gleich den Kaffee«, sagte er. 2 Minuten später stand eine herrlich duftende Espressotasse auf dem quadratischen Tisch vor Vera. »Dann zeig uns mal, was du kannst«, rief der Lokalbesitzer dem Klavierspieler zu. »Hat das Publikum einen Wunsch?«, fragte dieser zurück. Der Lokalbesitzer sah Vera an. »Haben Sie ein Lieblingslied?« Vera musste nicht lange überlegen, um diese Frage zu beantworten. »Dein ist mein ganzes Herz«, sagte die Chefinspektorin schüchtern. Die Arie aus der von Franz Leha mit Musik unterlegten Operette »Das Land des Lächelns« war das Lieblingsstück ihrer Tante Amelie gewesen. Veras Vater hatte dieses Stück gehasst, und mit jeder weiteren abschätzigen Äußerung aus seinem Mund hatte Vera die Arie ein bisschen mehr in ihr Herz geschlossen. »Dein ist mein ganzes Herz«, rief der Lokalbesitzer dem Mann am Klavier zu, der Veras leise Antwort zuvor nicht verstanden hatte. »Kein Problem«, quittierte er den Wunsch wohlwollend und legte los. Dass Vera und der Lokalbesitzer nun jene Version von »Dein ist mein ganzes Herz« zu hören bekamen, die der deutsche Liedermacher Heinz Rudolf Kunze in den 1980ern veröffentlicht hatte, störte keines der beiden Jurymitglieder. Vera schwelgte in Gedanken an ihre geliebte Tante, und der Lokalbesitzer beschloss, vor dem nächsten Song unbedingt nochmal das Piano zu stimmen. 1 Stunde später stand Vera vor der Tür von Janica Horvath im Studentenheim in der Ausstellungsstraße und klopfte sachte
knock,
an.
»Knock, knock.«
»Und es ist wirklich in Ordnung, wenn wir das heute machen?«, fragte Vera. »Es ist mir sogar sehr recht«, sagte die zierliche Frau, die nach wie vor das dunkle Kleid trug, das sie auch am Vormittag am Hernalser Friedhof getragen hatte. Im Gegensatz zur Freundin von Spielermanager Lukas Duyen besaß es die nötige Länge, um für eine Beerdigung geeignet zu sein. »Ich halte diesen ganzen Familientrubel ohnehin nicht aus und bin froh, wenn ich mal eine kurze Pause habe. Ist ganz gut, um auf andere Gedanken zu kommen.« Sie bat die Polizistin herein. »Wie im Hotel«, sagte Vera vor sich hin. »Ja, ich kann nicht klagen«, sagte Janica und lächelte schüchtern. »Bald werde ich aber ausziehen müssen. Ohne die finanzielle Unterstützung von Lukas Duyen kann ich mir das hier nicht leisten.« Die Schwester des Toten öffnete einen Kasten. »Hier ist es«, sagte Janica und reichte Vera ein Ölgemälde. »Darauf sind die Wasserfälle der Slunica in unserer Heimatstadt Slunj zu sehen.« Für einen richtigen Ölschinken war das Format des Bildes viel zu klein. Die Größe erinnerte Vera an die Zeichenblöcke, die sie früher für den Malunterricht in der Schule verwendet hatte. Auf dem Bild war ein kleiner, kaskadenartiger Wasserfall zu sehen, der in der Mitte des Gemäldes einige Meter in die Tiefe stürzte. Rechts daneben standen auf einer Anhöhe am Rand der Klippe 2 Häuser. In der linken, unteren Ecke hatte sich der Maler mit seinen Initialen JBT und der Jahreszahl 1980 verewigt. »Und Sie haben wirklich keine Vermutung, warum er Ihnen ausgerechnet dieses Bild geschenkt hat?« »Nein, keine Ahnung«, sagte Janica und schüttelte den Kopf. »Und er hat auch nichts dazu gesagt? Es gab keinerlei Anlass?« »Nein, nichts.« »Komisch«, murmelte Vera und sah sich das Bild nochmals genauer an. Es war von einem verschnörkelten Goldrahmen eingefasst, der zur Schwere des Bildes bestens passte. Soweit Vera das beurteilen konnte, war sonst nichts Besonderes zu entdecken. Als wir noch Kinder waren, haben wir oft am weiteren Verlauf des Flusses gebadet. Aber die Wasserfälle an sich haben keine besondere Bedeutung. Zumindest nicht für mich, sagte Janica. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich das Bild von den Kollegen der Kriminaltechnik untersuchen lasse? Ich würde es Ihnen auch so rasch wie möglich zurückbringen. Vera hatte ein schlechtes Gewissen, die Schwester des Toten um diesen Gefallen zu bitten. Immerhin dürfte es sich dabei um das letzte gehandelt haben, das sie von ihrem Bruder bekommen hatte. Ein Andenken von hoher persönlicher Bedeutung, auch wenn sich der materielle Wert des künstlerischen Kitsches in Grenzen gehalten haben dürfte. »Nein, nehmen Sie nur«, sagte Janica zu Veras Überraschung. »Ist kein Problem, ich würde es mir hier sowieso nicht in das kleine Zimmer hängen.« Vera bedankte und verabschiedete sich. Vielleicht würde der dürre Schorsch ja etwas dazu herausfinden. Möglicherweise besaßen die Wasserfälle von Slunica einen besonderen Hintergrund, oder in der Historie war dort etwas von Bedeutung passiert, was einer Wiener Chefinspektorin nicht bewusst sein konnte, für Iwica aber von großer Wichtigkeit war. Vera packte das Bild ein, ging den langen Gang zurück bis zum Aufzug und freute sich auf die allabendliche Beschäftigung mit ihrem Fußball-Sammelalbum. Sie nahm sich vor, mal die kroatische Mannschaft genauer unter die Lupe zu nehmen. Freitag, 27. Mai, Tag 15. Die Wunden des vergangenen Trainings waren noch nicht wieder verheilt, da hieß es für Moritz erneut, sich die Fußballschuhe anzuziehen. Wie jeden Freitag stand auch an diesem Nachmittag das Abschlusstraining vor dem kommenden Spiel auf dem Programm. Der Gegner, TSG Vienna 1894, war ein Verein aus dem vornehmeren Vierteln im Westen Wiens, wo sich die Großstadt immer mehr in den Ausläufern des Wienerwaldes verlor. Wie der Jahreszahl im Vereinsnamen zu entnehmen war, handelte es sich bei dem Club um einen jener raren Wiener Traditionsclubs, die es geschafft hatten, die vergangenen Jahrzehnte mehr oder weniger unbeschadet zu überstehen. Auch die TSG hatte ihre Blüte in der Zwischenkriegszeit erlebt, als die Wiener Fußballschule als beste des gesamten Kontinents gefeiert worden war. Nach dem Zweiten Weltkrieg war ein steter Niedergang erfolgt, der für den Club schließlich in der viertklassigen Vienna City League sein vorläufiges Ende gefunden hatte. »Na, Kohler, hast du dich wieder zusammengeflickt?« begrüßte Seeler Moritz, als dieser den Kabinentrakt betreten hatte. »Nach dem letzten Training sahst du ja ganz schön übel aus. Meine Fresse!« Seeler stand gemeinsam mit Matthäus neben Moritz Spind. Nach Seelers Spruch feixten die beiden noch ein bisschen, ehe sie von Coach Herberger dazu aufgerufen wurden, sich endlich für das Training umzuziehen. »Pass auf, dass du heute nicht auf die Fresse bekommst«, sagte Moritz im Aufstehen zu Seeler und machte sich auf den Weg hinaus zum Trainingsplatz. Die Aufwärmübungen verliefen unfallfrei. Moritz suchte nicht gerade den Kontakt zu Seeler, ging ihm aber auch nicht extra aus dem Weg. Wenn sich der Stürmer mit ihm anlegen wollte, dann sollte er das eben tun. Davonlaufen war die Sache des Kommissars nicht. Angst vor einer Auseinandersetzung kannte er nicht. Im anschließenden Training wurde das Feld auf eine Hälfte reduziert. Gelbe Hütchen markierten an der Mittellinie das Ende der für die Spielzüge zur Verfügung stehenden Fläche. Im Zentrum der Mittellinie wurde ein weiteres Tor aufgestellt. Auf dem Programm stand das Einstudieren von Spielzügen, mit denen ein verteidigendes Team dank Spielverlagerung schnell ausgehebelt werden sollte. Das angreifende Team, in dem sich auch Seeler befand, bestand aus 7 Spielern. Diese sollten, jeweils mit Zwischenstation auf einer der Außenbahnen und anschließendem Pass vor das gegnerische Tor, möglichst schnell zum Abschluss kommen. Das verteidigende Team, in dem sich Moritz alias Kohler befand, musste dagegen versuchen, die Spielzüge der Angreifer zu unterbinden, um nach erfolgter Balleroberung seinerseits so schnell wie möglich einen Gegenangriff zu starten. Schnelles Umschaltspiel wurde diese Taktik heutzutage genannt. In Wahrheit handelte es sich dabei um den guten alten Konter. Moritz wurde von Coach Herberger in der Innenverteidigung eingesetzt. Neben ihm spielte mit Berthold einer von nur noch 2 verbliebenen ausgebildeten Innenverteidigern. Der Kommissar hatte das Gefühl, dass sich die ständigen Trainingseinheiten langsam auszahlten. Seine Ballsicherheit verbesserte sich und auch das Zusammenspiel mit den Teamkollegen gelang immer öfter. Seine gestiegene Akzeptanz im Team machte sich auch dadurch bemerkbar, dass ihm nun immer wieder Mitspieler anerkennend auf die Schulter klopften, wenn ihm eine gute Spielsituation gelang. Nicht, dass das allzu oft vorkam, dafür war Moritz einfach nach wie vor meilenweit von Profifußballern entfernt. Aber im Gegensatz zur ersten Trainingswoche kam es nun wenigstens hin und wieder vor. Sogar Coach Herberger fand an diesem Nachmittag lobende Worte für Moritz, nachdem er einen Flankenball des gegnerischen Teams mit dem Kopf abgefangen und dadurch einen schnellen Gegenstoß eingeleitet hatte. Lob vom Trainer gab es auch einige Minuten nach dieser gelungenen Szene, als Moritz dem mit gestrecktem Bein angeflogenen Seeler in letzter Sekunde durch einen artistisch anmutenden Sprung in die Luft ausweichen konnte. Doch Seeler hatte sein Bein nach der missglückten Attacke nicht schnell genug wieder einfahren können und landete dadurch mit der offenen Sohle im Unterschenkel von Berthold. Der Innenverteidiger musste von Teamarzt Dr. Meyer Caritas minutenlang auf dem Feld behandelt werden, bis er schließlich mit einer Trage abtransportiert wurde. Damit war nach Vogts der bereits zweite Innenverteidiger von RB Wien außer Gefecht. Moritz befürchtete das Schlimmste für das Spiel gegen die TSG am Samstag. »Klopf, klopf«, sagte der dürre Schorsch. Der großgewachsene Kollege von der Kriminaltechnik stand im Sakko und mit Sportclub-Kapperl in der Tür zu Veras Büro. »Herein, wenn's kein Schneider ist«, sagte Vera. Auch wenn es eine Person namens Schneider gewesen wäre, hätte sie diese natürlich hereingebeten, denn sie freute sich während Moritz Abwesenheit nach wie vor über jede Art Besuch. »Also ich habe nichts Besonderes zu deinen Wasserfällen in Kroatien herausgefunden«, sagte der dürre Schorsch, »zumindest nichts, was uns im Zusammenhang mit dem Mord an Ivica Horvat weiterhelfen könnte.« »Schade, wäre auch zu schön gewesen«, erklärte Vera und seufzte. »Aber«, fuhr er fort, »noch ist Polen nicht verloren.« »Das sehen manche polnische Oppositionspolitiker derzeit wohl anders«, »aber darauf willst du wahrscheinlich nicht hinaus, oder?« »Nein, ich will auf das hier hinaus«, sagte er und hielt Vera einige A4-Blätter unter die Nase, die am oberen linken Rand mit einem Tacker fixiert worden waren. Auf den Blättern befand sich eine Tabelle mit mehr als 100 Zeilen, in deren erster Spalte sich jeweils eine dreistellige Zahl befand. In den Köpfen der einzelnen Spalten stand jeweils eine Buchstaben-Zahlen-Kombination, beginnend mit A16 bis hin zu L16. Die Spalten mit den Köpfen A16 bis D16 waren mit einzelnen Zahlen ausgefüllt, die daneben liegenden Spalten bis L16 waren leer. »Was hat das zu bedeuten?«, fragte Vera. »Ich habe keine Ahnung, das sind wohl irgendwelche Codes.« »Wo hast du die Liste gefunden?«, fragte Vera. »War hinter dem Bild im Rahmen versteckt.« »Dann hat der Horvat seiner Schwester das Bild wahrscheinlich geschenkt, um diese Liste bei ihr sicher aufzubewahren. Und die Ärmste wusste das noch nicht mal.« »Gut möglich«, sagte der dürre Schorsch, »aber das herauszufinden ist dann wohl wieder deine Aufgabe.« »Und wer den Ivica so bedroht hat, dass er die Liste sicherheitshalber bei seiner Schwester verstecken wollte?« »Ganz genau«, sagte der dürre Schorsch. Vera bedankte sich beim Kriminaltechniker für die gute Arbeit. Kurz danach hörte sie Töpsers Stimme. »Vera, es hat sich jemand über unsere WhatsApp-Hotline gemeldet.« Die Chefinspektorin blieb stehen und drehte sich um. »Eine Person namens Denise H. will in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai eine verdächtige Person bei der Rotundenbrücke beobachtet haben. Dort soll der Mann einen Gegenstand in den Donaukanal geworfen haben.« »Bei der Rotundenbrücke? Hatte Bauer bei seinem Geständnis nicht behauptet, er habe den Stein vom Erdberger Steg in den Donaukanal geworfen?« wunderte sich Vera. »Kümmere dich darum und gib mir Bescheid, sobald du mehr weißt.« »Wird gemacht.« »Ach ja, und die Internetprovider haben die Lieferung der Daten für das Fanforum von Grün-Weiß Wien für heute Nachmittag angekündigt. Durch die wühle ich mich dann gleich am Montag.« »Montag ist viel zu spät. Geht das nicht früher?« »Aber dafür brauche ich mehrere Tage«, erklärte Töpser. »Ja, deswegen ist es ja gut, dass du dich sofort dran setzt«, kannte Vera kein Erbarmen. »Bist du jetzt zufrieden?« Moritz hatte Seeler nach dem Training vor der Geschäftsstelle des Vereins abgepasst und zur Rede gestellt. »Das war ein Unfall«, verteidigte sich Seeler. »So ein Blödsinn. Eigentlich hätte ich es sein sollen, der auf der Trage mit einem zerstörten Innenband weggetragen wird. Also was soll das? Was habe ich dir getan?« »Lass mich in Ruhe«, schnauzte Seeler ihn an und ging an Moritz vorbei. »Ich lasse dich erst in Ruhe, wenn du mir sagst, was Sache ist«, rief der Kommissar und hielt seinen Mitspieler an der Schulter fest. »Du lässt gefälligst die Finger von der Trixie, ist das klar?« »Was soll das denn?« stellte sich Moritz auf blöd. »Ich will doch gar nichts von ihr.« »Ach nein? Und ihre Besuche auf der Tankstelle? Und euer Date im Little Britain? Ich bin nicht blind.« Wie es schien, erzählten die Kollegen von der Tankstelle alles brühwarm Seeler weiter. Was nicht weiter schlimm war, sofern es nicht auch Moritz' heimliche Waschstraßentreffen mit Vera betraf. »Das war kein Date. Wir haben nur ein bisschen gequatscht«, sagte Moritz. »Und überhaupt, was geht dich das an?« »Lass einfach die Finger von ihr, ist das klar?« schnaubte Seeler. »Hey ihr beiden, was ist da los?« schrie Coach Herberger zu Seeler und Moritz hinüber. »Mir reicht die Verletzung von Berthold für heute. Ich kann vor dem morgigen Spiel keine weiteren Verletzungen brauchen.« Seeler riss sich von Moritz los und marschierte zu seinem auf dem Vereinsparkplatz parkenden Auto. »So ein Idiot«, dachte sich Moritz. Aber wenn Seeler für Trixie Gefühle zu hegen schien, war dies vielleicht auch schon vor dem Ableben von Ivica Horvath der Fall gewesen. Und daraus konnte sich ein schönes Motiv für die Ermittlungen ergeben. Gleich nachdem Vera von der Rolltreppe im ersten Stock des Einkaufszentrums ausgespuckt worden war, hielt sie Ausschau nach Marcel. Mit dem speckigen Jungen mit der Umhängetasche hatte sie nach der ersten Begegnung in der Vorwoche noch eine offene Rechnung zu begleichen. 4 ihrer Bickeln hatte er ihr für ein silberfarben schimmerndes abgenommen. Edelmetall, hatte er dazu gesagt. Damit hatte er sie über den Tisch gezogen, und das würde ihr kein zweites Mal passieren. Doch sie entdeckte Marcel an diesem Nachmittag nicht. Also nahm sie auf einem der wenigen freien Plätze auf einer der heurigen Bänke Platz und breitete vor sich ihre stattliche Anzahl an doppelten Bickeln aus. 158 Doppelte hatte sie mittlerweile im Angebot. Lediglich 51 Bickeln fehlten der Chefinspektorin zur Vollendung ihres Albums. Am Ende dieser Tauschbörse sollte diese Zahl auf 24 schrumpfen. Doch von Marcel fehlte jede Spur. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auf euch in den nächsten Tagen und geht mal wieder ins Kaffeehaus, denn da trifft man immer wieder auf sehr interessante Menschen.